Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
Heute war aufgeräumt. Sexualität heute. Zu Gast Frau Neumann.
Ja, ich bin ganz aufgeregt heute. Aufgeregter wie sonst, weil ich darf heute die Frau Neumann hier begrüßen bei mir. Ja, am besten stell dich doch kurz einfach vor, wer du bist, was du so machst. Und dann erzähle ich nachher ein bisschen, woher wir uns eigentlich kennen.
Ja, ich bin mit aufgeregt. Das mal vorweg. Mein Name ist Stefanie Neumann. Wir kennen uns über die Fachstelle Prevent. Da arbeite ich mit sexuell übergriffigen Kindern und Jugendlichen. Und ja, bin so von der Ausbildung, ich bin Diplom-Sozialarbeiterin und ausgebildete systemische Familientherapeutin und ausgebildet auch in Sexualtherapie. Genau, das mache ich so.
Genau, und das ist eigentlich auch schon der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Weil über deine Arbeit haben wir miteinander immer mal wieder, ich sage jetzt mal vorsichtig, beruflich miteinander zu tun gehabt. Und wir haben oft im Alltag davon profitieren können, im Umgang auch mit übergriffigen Kindern, aber auch betroffenen Kindern. Und das ist ja auch schon so ein Teil unseres Themas nachher, weil ich so die These einfach jetzt mal so in den Raum stelle und dann mit dir mich gerne darüber unterhalten würde. Eigentlich, wenn man sich so die Entwicklung anguckt, ist Missbrauch, missbräuchliches Verhalten und generell Sexualität ja noch nie so offen besprochen worden wie zurzeit. Man könnte sagen, es ist kein Tabuthema mehr. Und ich sage oder empfinde aber, dass es am Ende, wenn es dann um die wirkliche Auseinandersetzung damit geht und um das echte Leben und um, wie gehen wir wirklich damit um, ich das Gefühl habe, nicht, es war noch nie so tabu wie jetzt, aber eigentlich ist es immer noch ein Tabuthema und eigentlich ist es immer noch sehr besetzt von Ängsten, Panik, Abwehr und eigentlich will keiner was damit zu tun haben und schon erst recht nicht, wenn Kinder noch mit betroffen sind. Und jetzt hast du ja auch noch die schwierige Aufgabe, Kinder, Jugendliche, die dann ja, wenn sie bei dir kommen, oft auch auffälliges Verhalten in Richtung, ja nicht Täter sagt man ja bei Kindern nicht, aber übergriffigen, also Fehlverhalten, die eben nicht so gern gesehen sind, zeigen. Ja, wie gehen wir in der Jugendhilfe damit um? Natürlich als Fokus, aber vielleicht auch so ein bisschen so ein Blick nach außen. Deswegen habe ich dich auch eingeladen mit, wie geht denn Gesellschaft damit um? Und wie gehen wir mit denen um, wo das Thema dann ist? Und da sage ich halt, ich glaube, es ist immer noch ein Tabu.
Würde ich tatsächlich unterstützen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es an vielen Stellen ein Tabu ist, weil es oft sehr schambesetzt ist. Es ist eine große Sache. Viele haben Angst davor, dass sie auch, selbst wenn sie gar nicht betroffen sind, aber Betreuer, Eltern haben Angst davor, dass sie damit nicht umgehen können, blenden es, glaube ich, deswegen oft aus. Es wird ausgeblendet, weil man aktiv werden müsste und keiner weiß so richtig, ja, wie gehe ich denn richtig damit um? Und das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit bei diesem Thema. Und gerade Sexualität, wir sind offen, man kann überall Sexualität sehen, aber im Prinzip ist Sexualität im Kern ja immer auch noch ein schwieriges Thema, so im Alltag, auch zwischen Paaren und eben kein ganz leichtes Thema, wo man so offen einfach mit umgeht.
Also, mir begegnet das halt oft, dass du sagst, auf der einen Seite total offen drüber geredet wird. Also ich habe hier schon auch Kinder, Jugendliche bei mir oder Freunde oder so, die dann die Themen so offen ansprechen, dass ich bin da nochmal etwas ältere Generation, manchmal denke so, schluck. Bis hin, mich hat mal ein Kind, nachdem wir halt sehr lang, also ich finde es auch gut, dass bei uns so Themen offen besprochen werden. Es war Abendbrot und über Hü und Hot und wie macht das und wie geht das und wie funktioniert das. Finde ich auch super, dass das heute möglich ist. Und dann plötzlich so dieses, was ich immer noch mal fragen wollte. Wie oft und wie lang machst du es denn mit deinem Mann? Wo ich dann ja sage, dann schluck. Und dann kurz atmen und dann auf der anderen Seite aber da natürlich schon auch klar sagen, du, ganz ehrlich, das ist so ein intimes Thema, weil es geht ja da auch um Wertschätzen und um, das will ich ja auch gar nicht, dass die jegliche Intimität verlieren. Das ist ja eher das, wo ich die Gefahr drin sehe, dadurch, dass es in den Medien alles so offen ist. Aber da eben so eine Ungehemmtheit erlebe und zeitgleich auf der anderen Seite, wenn man dann ja über Gefühle, über was damit zusammenhängt, wenn ich dann versuche, mit denen zu reden, naja, im Endeffekt geht es ja nicht darum, wann habe ich das erste Mal gehabt, sondern wie gehe ich mit mir um? Tut mir das gut? Oder auch in Beziehungen vielmehr, dass es ja viel wichtiger ist, du musst gucken bei dir, was tut dir gut und nicht, was sagen die Medien dir. Da erlebe ich so viel Hemmung und wie mir und wie jetzt. Also auch ja eben so eine Sprachlosigkeit bei den Kindern und Jugendlichen auch. Wo ich dann manchmal denke, das ist eher stärker geworden wie andersrum.
Ja. Ich glaube, wir sind ja sehr leistungsorientiert an vielen Stellen und Medien zeigen ja häufig eine Sexualität, die so abgehoben ist. Ne? In Pornos geht es ja häufig darum, man sieht sich und dann vögelt man oder wie auch immer man das benennt. Aber das hat ja gar nichts mit der Realität zu tun und das hat ja auch gar nichts mit, da begegnen sich zwei Menschen, die sich mögen. Würden Jugendliche so sicherlich nicht ausdrücken. Aber eigentlich ist Sexualität ja was sehr Intimes, was Verbindendes. Etwas, wo ich mich kennenlerne. Und in Medien wird was völlig anderes. Da geht es um Stellungen und dass ich die Begriffe in den Mund nehmen kann. Und da habe ich das Gefühl, es gehen die Dinge auseinander. Ne? Ich kann da vielleicht sehr locker und sehr provokant drüber sprechen. Aber das, was Sexualität mit mir macht, mit meinen Gefühlen macht, mit meinen Emotionen macht, geht natürlich runter. Und Emotionen, glaube ich, haben tatsächlich ja an vielen Stellen gar nicht mehr so viel Stellenwert. Ne? In Schule geht es viel um Leistung, dass ich den richtigen Abschluss habe, dass ich mithalten kann. Es ist ein enormer Druck da und da haben Emotionen und Gefühle wenig Raum.
Interessant. Also finde ich jetzt total spannender Aspekt. Ich habe viel mit diesen Pornos und dass in Videos schon so viel gezeigt wird, was sein muss. Das hatte ich schon für mich auch auf dem Schirm so, dass das mit Ursache ist. Aber dieser Gedanke vom Leistungsdruck, was ja, der uns ja in anderen Gebieten auch so unheimlich begegnet, wo ich sage, so dieses, ich muss immer funktionieren können, dieser Perfektionismus vom Körper und dass das natürlich auch damit zu tun hat, den Gedankengang finde ich gerade total spannend. Den hatte ich so noch gar nicht, aber dass auch da ja dieser Druck, dieses ich muss funktionieren, es muss perfekt sein und ja, na klar, wenn ich über die Gefühle rede und auch die Unsicherheiten, passt das ja natürlich dann gar nicht da rein. Dass es da auch mit zu tun hat, das finde ich ein interessanter Gedankengang.
Damit wird Sexualität ja auch ein Stück inszeniert. Ne, gerade in einer Welt, wo alles über Video dargestellt wird, wo ich alles fotografiere, wo ich überall ein Video mache, was ja auch perfekt inszeniert ist, ist das dann so ein Teil, das lege ich nicht einfach ab, sondern dann inszeniere ich eben auch diesen Teil mit, auch wenn ich es vielleicht nicht filme, aber trotzdem ist diese Inszenierung halt häufig da.
Ja, ist interessant. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen noch mal weiterdenke in die Richtung, wo ich ja auch so ein bisschen hin wollte, wie gehen wir mit ja nicht funktionierender Sexualität um, beziehungsweise in Gebiete, wo es um Missbrauch geht. Jetzt Missbrauchserfahrung vielleicht schon auch erwachsene Kinder. Aber was macht das dann mit Kindern? Und wenn dann Kinder und Jugendliche denn ja auffälliges Verhalten zeigen, macht es ja nochmal deutlicher, um wie viel schwieriger das eigentlich ist, das dann auch zuzulassen, auch als Gesellschaft, aber auch als, sag mal, die jungen Kollegen, die bei uns arbeiten, sind ja da schon so groß geworden mit diesem Perfektionismus. Es muss funktionieren, über Emotionen rede ich nicht so. Und dann mit Kindern oder Jugendlichen umgehen zu müssen, die, ja, wo man ja genau da wieder hin muss, nämlich den Fokus weg von diesem reinen Sexakt, auf was ist es eigentlich zu lenken oder siehst du da nicht so?
Was mir dabei durch den Kopf geht, ist, Kinder sind ja erstmal noch sehr viel körperbetonter. Ne? Und oft geht es ja um Lust. Und eine Schwierigkeit in der Arbeit, stelle ich fest, ist tatsächlich abzuwägen, wo ist es ein normales Verhalten, ne, weil es Lust bringt, weil ich Spaß daran habe, weil ich meinen Körper und den Körper der anderen mitentdecke. Ne, das ist ja, da kommt so eine Beurteilung von uns Erwachsenen drauf, die das mit dem Blick auf Erwachsenensexualität angucken und gar nicht so sehr mit einer kindlichen Freude daran. Und wo kommt tatsächlich der Teil rein, wo ich dem anderen Kind auch schade, ne? Wo ich über die Grenzen gehe, wo ich das andere Kind instrumentalisiere, um meine Lust zu befriedigen. Das ist so ein Bereich, der tatsächlich nicht ganz einfach zu definieren ist. Jetzt muss ich gestehen, habe ich aber ein bisschen den Faden zu der Frage verloren.
Nee, alles gut. Ich finde das ganz gut, weil darum geht es ja auch. Es ist nicht ganz so schlimm, den Faden finden wir später wieder, kein Problem. Also generell, ja, habe ich jetzt auf die Gesamtgesellschaft, also jetzt mal außerhalb der Jugendhilfe kurz, auch das Gefühl, dass durch diese, sag ich mal, Aufdeckung, wie viel Missbrauch es gibt in der Gesellschaft und wie eng die Grenzen sind und ja eben auch dann die Angst, sich damit zu beschäftigen und die Unsicherheit, dass der Blick von den Erwachsenen, glaube ich, was ja richtig ist, dass wir mehr hingucken, das ist ja ein Fortschritt, dass wir offen sind für, es kann da auch was passieren, was nicht okay ist, aber so die Kehrseite davon vielleicht auch ist, dieser Blick, wir bewerten zu schnell, wir kommen, haben vielleicht auch Angst, diese hinzubekommen, wann ist es, wie du sagst, Neugierde und unsere Kinder sind sexuelle Wesen, sind Wesen mit einer Lust, mit, ne, das fängt ja im Babyalter an, wenn die zufällig, sag ich mal, sich unten anfassen, ja, und dabei Lust empfinden, wo man ja eigentlich sagt, das ist ja natürlich und gehört dazu und wo mache ich mir Sorgen, und dass da eine große Angst ist, verstehe ich sogar, weil ich es selber auch schwierig finde. Und dann jetzt nochmal auf Jugendhilfe, da einfach mal so für die, die jetzt so mitzuhören, ist ja nochmal besonders, weil bei uns leben halt Kinder und Jugendliche zusammen, die sind nicht leibliche Geschwister, die haben sehr unterschiedliche Geschichten, wo einfach dazu gehört, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die Vorerfahrung haben leider, die Missbrauchserfahrung haben und dadurch sowieso schon anders sind. Also die einen, die Grenzen sehr, also gar nicht stecken und eher distanzlos werden und sich fast wie anbiedern und gar nicht in der Lage sind zu gucken, was tut mir gut und auch mal zu signalisieren. Also die Signale des Neins fehlen. Und auf der anderen Seite, die daraus ein eher übergriffigeres Verhalten entwickelt haben, also sowieso über Grenzen gehen. Und wir haben ja eh auch mit Kindern zu tun, aufgrund ihrer Geschichte, die schlecht Grenzen einhalten können. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, die treffen aufeinander, genau. Und das ist ja unsere große Angst. Also ich, ja, das kenne ich von vielen jungen Kollegen und deswegen fand ich auch wichtig, ich muss da mal drüber reden. Aber auch da ist dieses große Tabu, man traut sich auch kaum drüber zu reden. Klar, wenn weil wir alle erwarten, wir sind die Fachleute und müssen es ja perfekt hinkriegen.
Genau.
Aber es ist ein Thema, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe über 28 Jahre und noch längere Erfahrung als Erzieherin und ich sage nach wie vor, ich bin froh, dass wir viel drüber reden, auch im Team immer drüber geredet haben. Ich finde es total schwierig. Wann muss ich wie drauf eingehen? Und ich will ja auch nicht anderen eine übergriffige Rolle zuschreiben oder dem Nächsten wieder die Opferrolle zuschreiben. Wie gehst du da in deiner Arbeit mit um?
Ich gehe mal einen Schritt noch vorher zurück, bevor ich darauf antworte. Ich glaube, ein Drama ist genau dieses, wir organisieren im Prinzip Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und sind dann die Fachleute, die es eigentlich wissen sollen oder die es besser machen sollen. Aber ich würde den Schritt zurückgehen, weil ich sehe halt häufig das Problem, dadurch, dass wir so fachlich daran gehen, wir haben Schutzkonzepte ohne Ende in ganz vielen Bereichen, aber vor lauter Schutzkonzepten vergessen wir ja das, was wir Menschen eigentlich als Grundbedürfnisse haben. Ne? Wir müssen umarmt werden, wir brauchen Liebe, wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Körperlichkeit. Und das ist ja gerade in der Jugendhilfe auch ein sehr schwieriges Thema.
Oh ja.
Da erlebe ich Gruppen, die keinen Körperkontakt zu den Kindern haben sollen. Und da fängt das natürlich an, auch schräg zu werden, ne? Weil wir uns ja immer mehr von unseren natürlichen Bedürfnissen entfernen. Und das ist ein Bereich, der ziemlich schwierig ist. Und jetzt hattest du die Frage, wie ich konkret mit etwas umgehe.
Dass wir ja dadurch, sag ich mal, bekommt ja auch Kinder aus der Jugendhilfe oder eben andere Kinder, die Vorerfahrung haben, sonst würden sie ja nicht bei dir in der Praxis sitzen, mit dieser Zuschreibung und Nicht-Zuschreibung. Also, sag mal, die haben ja dann oft irgendwie, von alleine kommt es ja nicht, Missbrauchserfahrung oder irgendwelche negativen Erfahrungen, die dazu führen, dass sie da kein Gleichgewicht haben und irgendwie so reagieren, wie wir es nicht möchten, wo es übergriffig wird und schräg wird. Ohne, dass es zu sehr in so eine Zuschreibung geht. Oder auch, ich meine, ich weiß, dass du auch mit betroffenen Kindern arbeitest, wo es ja dann andersrum ist, die betroffen sind von Missbrauch, um da zu gucken, wie kannst du damit leben. Und da erlebe ich ja auch so eine Zuschreibung. Sind sie jetzt ewig verdammt, die Opfer zu böse? Sagen, genau. Und ich meine es nicht, mit aller Wertschätzung, ne, ich weiß ja nicht, wer es auch hört, das ist was ganz Schlimmes, ich möchte es keinem zumuten, es ist aber dann ja erlebt. Und wie schaffe ich es oder wie schaffst du es in der Therapie? Weil ich denke so, die sollen ja nicht ein Leben lang Opfer bleiben, die sollen ja irgendwann selbstbewusst werden und umgekehrt, die anderen sind ja jetzt nicht verbannt, immer übergriffig zu sein, sondern was...
Ich nehme absolut die Bewertung daraus. Ne, in meinem Umgang damit, auch wenn ich über die Tat, also unser Teil ist ja auch die Diagnostik durchzuführen und ich muss mit den Kindern über die Tat sprechen. Ich nehme jegliche Bewertung daraus und erzähle erstmal einfach nur darüber, was ist denn da faktisch passiert. Das hilft ganz vielen Kindern, diese Hürde zu packen. Und auch dann in der Folgearbeit, ich bleibe nie in der Bewertung, sondern guck immer, was macht es mit dir? Was macht es mit den anderen? Und such nach Möglichkeiten, da einen leichten Zugang zu bekommen. Und dieses Nicht-Bewerten von macht es oft leicht. Und trotzdem muss ich ja darstellen, du hast da die Grenze von jemand anderen überschritten, ne? Oder du schadest dem anderen. Aber ich mache das mit einer unheimlichen Wertschätzung auch den Kindern gegenüber. Das ist mir eine wirklich wichtige Arbeit, ein wichtiges Anliegen, eben nicht in dieser Opferrolle zu bleiben, nicht in der Täterrolle zu bleiben, sondern dieses, in der Regel sind bei uns die Kinder sowohl als auch. Sie sind Opfer geworden, sie sind Täter geworden. Und zu erkennen, das ist eine oder zwei Seiten einer Medaille. Ne? Wenn ich Opfer bin, kann ich Täter werden. Wenn ich Täter bin, kann ich genauso gut Opfer werden. Und ich versuche den, was ist denn die Alternative dazu? Ne? Ich vertraue. Ich gehe in Beziehung. Und das übe ich mit den Kindern. Ganz viel. Und in meiner Arbeit ist zum Beispiel Körperlichkeit viel mehr mit reingekommen. Ich habe anfangs auch eher distanziert gearbeitet oder nicht so viel mit Körperkontakt. Und das wird bei mir immer mehr festes Konzept. Ne, das erkläre ich auch vorher den Fachkräften, dass ich da auch körperlich mit reingehe und was ich tue. Und ich löse das, indem ich einfach sehr transparent bin in alle Richtungen. Ne, sowohl mit den Kindern als auch mit den Gruppen und mit den Pädagogen. Und ich erkläre immer, was ich tue.
Jetzt sagst du Transparenz, das ist mein fast Lieblingsbegriff bezogen, wenn es um solche Themen geht, weil ich glaube, das ist ein Schlüsselding, also ist so aus meiner Erfahrung, weil ich eine ähnliche Entwicklung bei mir sehe, natürlich, ich arbeite nicht therapeutisch mit den Kindern, ich mit meinem Mann und lebe mit den Kindern und sonst in der Jugendhilfe verbringen sie sehr viel Zeit arbeitstechnisch gemeinsam in einem Lebensraum zumindest, auch in den Schichtdienstgruppen. Und ja, ich habe auch diese Welle aus bloß keinen Körperkontakt. Weiß wohl, dass es mich immer gestört hat. Also wie dann die große Welle kam und wir tausend, also ich finde die Konzepte alle gut und auch sehr, sehr wichtig, dass wir sowas wie Präventionskonzepte haben und auch Schulungen, wo muss man drauf achten, weil davor war es ja, das gab es alles nicht, weil keiner hingeguckt hat. Um Gottes Willen, da will ich nicht hin zurück. Aber das Hingucken hat eben auch zu dieser großen Angst geführt und bei mir das Gefühl, wie du gerade sagst, aber es sind doch teilweise kleine Kinder. Wir kriegen Dreijährige, Zweijährige, Vierjährige und auch selbst meine Pubertierenden oder fast Erwachsenen, die jetzt bei mir leben, wenn ich überlege, wie oft die sich Körperkontakt von mir noch abholen, mehr eigentlich manchmal wie ich, weil ich bin gar nicht so der Schmusemensch, die haben gerade alle ihre, gerade wenn dann der Liebeskummer kommt, dann nicht, dann braucht es aber mal, danke, und dann brauchst du Das ist schön, dass du sagst, die Schulter zum Ausweinen. Dann kann ich nicht in den Stuhl neben, also ich meine, ins Zimmer mache ich dann nicht mehr, die sind in der Alter, dann machen wir irgendwo, kommen die dann. Aber dann kann ich nicht sagen, so, ich setze mich jetzt distanziert daneben, weil ich bin ja nicht deine leibliche Mama. Und nein, da braucht die Schulter dann nicht, dass sie jetzt auf dem Schoß krabbelt, wäre ja auch zu groß. Aber ja, wirklich, dann braucht sie diesen Kontakt. Und je kleiner die sind, desto mehr. Und wie kriege ich das überein mit eben diesen Schutzdingen? Weil da muss man auch ehrlich sein, es ist ja nun mal auch so, dass natürlich auch in unserem Berufsfeld, sei es in der Jugendhilfe, sei es bei Trainern, sei es in Freizeitgruppen, leider ja auch sich solche gerne tummeln, die Täterprofile haben oder sogar schon Täter sind. Und ja, natürlich da auch, hört sich brutal an und gerne alle abschalten, die jetzt da sich getriggert fühlen, aber ich finde, es muss ja auch mal benannt werden, dann da ihre Opfer finden. Und wie kriege ich das hin, beides zu geben? Und ich glaube, Transparenz.
Ja, und ich fühle mich dann immer so ein bisschen hinterwäldlerisch, aber bei den ganzen KI, Medien, Digitalisierung, ich glaube, es mehr braucht Menschen. Es braucht Menschen, die hingucken, die offen sind, die sich damit beschäftigen, was braucht ein Mensch, und auch das als Konzept haben. Was ist denn unser pädagogisches Konzept? Wie gehen wir mit den Kindern um? Und das nicht zu vergessen bei all der Absicherung, die wichtig ist. Weil so eine Einrichtung kann ja auch schnell in einen schlechten Ruf geraten, wenn das öffentlich ist. Aber wirklich Orte zu haben, um es offen machen zu können, Orte zu haben, wo ich das besprechen kann. Ja. Und ob ich mir dann das Jugendamt zur Hilfe hole oder tatsächlich nochmal einen Supervisor oder in den Teams als festen Bestand oder als fester Bestandteil, als Thema auch drin ist. Ja, reden, auch sich mit der eigenen Sexualität, das spielt ja auch eine große Rolle, sich als Erzieher mit der eigenen Sexualität zu beschäftigen. Wie lebe ich Sexualität? Wie wünsche ich mir Sexualität? Habe ich vielleicht selber auch Missbrauchserfahrungen gemacht? Das spielt ja auch häufig eine Rolle damit, wie gehe ich denn damit um? Wie offen bin ich? Wie verschlossen bin ich? Kann ich damit umgehen? Und im Team habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, ein Stück die Grenzen des Einzelnen zu wahren und mir das so ein bisschen aufzuteilen, ne? Die Themen auch aufzuteilen. Dazu muss ich oft das Ego ein bisschen nach hinten stellen.
Welches Ego? Wer hat ein Ego?
Ja.
Ja, aber da auch hinzugucken. Also ich sag mal, es ist ja auch schnell passiert, also wir reden ja jetzt nicht nur über den großen Missbrauch, wo es dann wirklich um einen Geschlechtsakt gibt, der mit Gewalt durchgeführt wird. Missbrauch oder missbräuchliches Verhalten fängt ja viel, viel früher an. Und auf der einen Seite zu gucken, wenn ich mir eins von diesen süßen, hört sich jetzt wieder blöd an, klischeehaft, Kiddies nehme und tröste und auf den Schoß nehme und des Morgens kommt und ihn auch anfordert, ich will in einem Bett des Erwachsenen schlafen, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig zu gucken, welches Bedürfnis wird denn da gedeckt. Und da gibt es ja kein richtig und kein falsch, aber da finde ich es total wichtig, wenn sowas vorkommt, ne, was ja auch in der Jugendhilfe vorkommt, wenn ich ein 2-3-jährige Kinder habe, die, wenn ich Nachtdienst mache, auf einmal steht die immer vor meinem Bett. Ich finde, es muss Grenzen geben, dass ganz klar ist, ins Bett geht nicht. Wie kann man, was weiß ich, Matratze vor dem Bett oder, aber vorher im Team offen zu besprechen, worum geht's da gerade? Ist es wirklich so, dass dieses Kind aufgrund der Geschichte Albträume hat und diese Nähe braucht, sei es eine Hand, sei es ein Ton? Also da auch erfinderisch zu sein, wie kann das Bedürfnis des Kindes wirklich gestillt werden, aber auch kritisch hingucken, wieso kommt es immer nur, was weiß ich, bei XY? Ist es wirklich, weil da eine besondere Bindung ist oder so? Und das mit einer Offenheit und nicht mit einem Vorwurf. Also das ist, glaube ich, auch ganz schwierig, diese Wertung rauszunehmen. Also ich finde es auch ganz schwierig, wenn man bei Kollegen oder in was beobachtet, was man, und da nochmal, wir reden nicht von Missbrauch, sondern von, ist ein bisschen komisch, diese Gesprächskultur, man kann drüber reden und unterschiedliche Ansicht haben. Und das wäre ja wieder diese Transparenz.
Ist und schwierig. Im Gespräch bleiben, weil das stelle ich auch fest, wir haben oft Taten, die sehen auf den ersten Blick riesig aus. Oder wir haben Taten, die sehen erstmal sehr harmlos aus. Und wenn man sich dann aber näher damit beschäftigt, werden die großen Taten unter Umständen sehr viel kleiner und die kleinen Taten können aber gigantisch werden. Und das erkenne ich nur, wenn ich mich mit diesem Umstand beschäftige, wenn ich gucke, wer hatte denn welche Motivation, worum ging es, ne? Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und ich würde mittlerweile sogar so weit gehen, selbst wenn ein Kind ins Bett kommt, ne? Wenn alle Beteiligten damit fein sind und gut damit umgehen können und wenn das was ist, was ich jederzeit kommunizieren kann, warum nicht? Nee, jetzt arbeite ich nicht in der Wohngruppe.
Nein, also ich wäre froh, wenn wir wieder irgendwann ein bisschen in die Richtung gehen. Im Moment muss ich schlucken, also ich würde es nicht machen, ja, sage ich ganz klar. Ich weiß aber zum Beispiel gerade für Kinderdorf Mütter, wo wir ja nochmal ein ganz anderes Konzept haben, wirklich mit Bindung. Ich hatte ja zum Glück nie so ganz, ganz kleine. Meine Jüngste war damals 4 und die hatte das Bedürfnis nicht, die musste nicht ins Bett, die kam schon schmusend und, aber nicht in mein Bett. Musste ich also nicht mehr entscheiden. Aber ja, ich weiß, dass die sehr wohl auch die ein oder andere sagt, ja, aber wenn ich doch da ein Baby habe und das würde ich doch mit meinem Leiblichen auch machen und ich bin doch angetreten, um denen nicht zu ersetzen, wir ersetzen kein Elternhaus, aber da es im Elternhaus nicht geht, schon ein Zuhause und ein geborgenes Familiensystem zu geben. Ja. Und da gehört Körperlichkeit dazu. Und so ein 1-, 2-, 3-Jähriges braucht das ja dann vielleicht auch. Aber ich atme auch schwer, weil da sind wir auf ganz heiklem Gebiet und schon bestimmt in Schichtdienstgruppen.
Ja, aber mir fallen 2 Dinge dazu ein. Ne? Und ich glaube, das Wichtige ist, es muss zu einem passen. Ne? Ich habe ja auch sehr distanziert angefangen und ich habe mich da reingearbeitet. Ne? Ich habe die entsprechenden Ausbildungen gemacht. Ich habe mit Herrn Hartkopf ja auch zusammengearbeitet, habe mir verschiedene Arbeitsziele auch angeguckt und mache für mich das Passende. Ne? Und das kann ich vertreten und da kann ich eben transparent mit sein. Das hätte ich vor, 10 Jahren so gar nicht machen können. Sondern da wächst man ja auch selber mit den Herausforderungen, mit den Themen und stellt ja selber irgendwann fest, was braucht es denn eigentlich? Und das, glaube ich, muss jeder, also ne, das kann man niemandem abnehmen, dass man selber guckt, was ist eigentlich meins und was fühlt sich für mich stimmig und gut an. Und das ist ja auch bei Eltern so. Ne? Alle Eltern sind ja auch unterschiedlich. Es gibt die Kuscheligen, es gibt die weniger Kuscheligen. Von daher, glaube ich, ist das so ein natürlicher, so ein natürlicher Prozess und Vorgang. Und bei der Frage von, wir treten ja an, um Familie zu sein oder Kontaktperson zu sein, ich glaube, das ist was ganz Wesentliches. Deswegen freue ich mich auch tatsächlich, weswegen wir uns kennen. Das konnte ich ja jetzt so ein bisschen verfolgen. Und das war, glaube ich, ein wesentlicher Teil, weswegen sich das unheimlich gut entwickelt hat. Ich sehe ähnliche Fälle, Fall ist so blöd, weil wir über Personen sprechen, aber ich sehe ähnliche Fälle, die anders laufen, weil der Teil fehlt. Ne? Die wohnen in regulären Wohngruppen, wo die nachher keine feste Anbindung mehr haben, wo die Betreuer ständig wechseln. Und das ist ein ganz anderer Umstand, weil ich dann diese Bindung nicht mehr habe. Und dann ist die Bindung zu den Ursprungsfamilien unter Umständen viel größer, die ja zum Teil, also auch ja nicht alle, aber die zum Teil wirklich desolat sind und Kinder ja auch entsprechend in eine Zukunft begleiten, die man ja eigentlich nicht möchte.
Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema ab, das macht aber nichts. Ich freue mich nämlich, wenn man in dieses Thema reingeht, weil das ja immer, wenn ich meinen Podcast mache, im Hintergrund mitschwingt, immer auch ein bisschen, ja, Werbung hört sich blöd an, aber dafür zu werben, dass so schwierig dieses Konzept Kinderdorffamilie ist, dass da aber auch viel Heilung drin liegen kann in diesem Bindungsangebot, so gefährlich das ist und gerade bezogen auf Missbrauch und missbräuchlichen Umgang und übergriffiges Verhalten, ja auch als System, weil bei uns ja die gleichen Kinder leben wie in den Schichtdienstgruppen und wir genau mit diesen Problematiken zu tun haben. Und wenn du dann so sagst, aber dass es Bindung ist und dass wir da so agieren, ist auch oder kann auch die Chance von Heilung oder Heilsamkeit sein. Freut mich natürlich. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wie kann man damit umgehen und mit dieser Körperlichkeit? Du sagtest, man muss den Erwachsenen auch ernst nehmen, so wie er ist. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht so der Überschmuse-Typ. Mhm. Und für mich war es auch immer wichtig und im Nachhinein vielleicht, dass ich erst jetzt fachlich drauf gucke und sage, wie gut das vielleicht aber auch war. Ich habe auch das kommuniziert. Also ich habe ja auch mit Kiddies zu tun gehabt und Kindern, die dann sehr anhänglich waren. Und weiß ich jetzt nicht, wie gesund oder nicht gesund, aber wo ich immer klar, wenn ich das Gefühl habe, nee, mag ich jetzt nicht, habe ich das auch mit Ich-Botschaften kommuniziert. Oder ich habe Kinder gehabt und bei vielen hat sich nachher auch bewahrheitet, dass die schräge Vorerfahrungen hatten in der Beziehung, die dann so von hinten kommen und einen so über den Rücken krabbeln. Ich weiß, jetzt noch dieses Gefühl. Und da habe ich mich immer auch ernst genommen. Also mich erstmal in erster Linie, ja, da habe ich das Ego rausgeholt, mich ernst genommen. So, was fühle ich, was empfinde ich jetzt?
Und das ist ja nicht
und das nehme ich ernst. Und das, ja, gebe ich nach außen, ohne jetzt, also ich bin da nicht hingegangen, habe die angeschrien, pack mich nicht an oder ist eklig, wie du mich anfasst, weil es wäre ja wieder auch eine Bewertung, sondern du, ich mag das so nicht, also ich mag das so nicht, komm doch von vorne oder irgendwie so. Und das ist ja auch dann wieder irgendwo auch Vorbild. Mhm. Also, dass die mitkriegen, Menschen nehmen sich ernst, nehmen damit ja auch mich ernst, also so diesen Spiraleffekt erhoffe ich mir davon.
Dingen auch Menschen sind unterschiedlich. Der eine mag etwas, der andere mag etwas nicht. Ne? Und das, da lernen Kinder dann ja auch nochmal drüber. Ne? Ich kann vielleicht auch sagen, oh, das mag ich nicht.
Genau. Auch trauen sich wieder, sich abzugrenzen. Diesen Effekt wird es geben? Oder sagst du, es ist eine schöne Fantasie von mir, dass wenn man selber ja, das so vorlebt. Also das ist ja so eine Einladung auch an junge Erzieher, sich da ernster zu nehmen und nicht immer nach den Regeln zu fragen. Also mich macht das ganz wuselig. Also das ist jetzt nicht nur aufbezogen mit sexuell übergriffigen Kindern oder sexuellen Regeln, aber da finde ich es eben besonders Banane, dieser Ruf von vielen jungen Menschen, ich will klare Ja-Nein-Regeln. Ja. Und die sind dann gleich für alle. Und ich würde immer sagen, das ist doch nicht gerecht.
Ja, das geht vor allen Dingen nicht auf, ne? Aber das ist natürlich eine Welt, die wir geschaffen haben. Wir verlassen uns auf Behörden, auf den Staat, auf Einrichtungen, auf professionelles Handeln. Die Regeln sind aber, oder wir arbeiten mit Menschen und da ist natürlich das Individuum, die persönlichen Bedürfnisse, die Vorerfahrungen lassen ja keine Standardvorgehen zu. Aber es kommen jetzt, das erlebe ich auch, viele junge Menschen, die gar nicht mehr entscheiden wollen, weil die Entscheidungen sind so unsicher, die stellen ja auch fest, ne, in der Presse ist, wer gekündigt wurde, weil er irgendwelchen Fehler gemacht hat.
Ja.
Ne? Wie schnell es gehen kann, ich habe einen Fehler gemacht und dann bin ich weg vom Fenster. Ich glaube, da kommt viel zusammen. Auch diese digitale Welt. Ich habe gerade eine Ausbildung gemacht, eine yoga-basierte Traumatherapie-Ausbildung.
Sehr interessant.
Das ist ein tolles Feld. aber wo nochmal auch deutlich wird, dass unsere Art zu leben fördert, dass wir nicht mehr mit unseren Emotionen zurechtkommen können. Und das ist natürlich ein Drama. Und das sind dann solche Auswirkungen. Ne? Ich bin schnell überfordert, ich kann keine Verantwortung mehr übernehmen, ich will vielleicht auch nichts mehr entscheiden, ich gehe kein Risiko mehr ein. Oder bespreche meine Fehler. Ich verstecke sie ja eher, als dass ich damit offen umgehen kann, weil ich eventuell nicht begleitet werden kann. Oder
weil wir auch funktionieren müssen als Leistungsgesellschaft. Und selbst in dem Bereich hast du zu funktionieren.
Genau. Und damit entkoppeln wir uns, glaube ich, immer mehr von dem, was eigentlich nötig wäre, nämlich, dass wir uns wieder unseren Emotionen zuwenden, dass wir eine Form finden, wie wir die auch durchleben können. Ne? Und gerade in sexualisierter Gewalt oder eigentlich bei aller Gewalt bin ich mit Ängsten, mit Wut, mit all den Gefühlen, die wir ja eigentlich gar nicht haben wollen, konfrontiert und lerne damit gar nicht mehr, wie kann ich das denn durchleben und stell fest, ich habe es überlebt.
Ne? Und ich kann als selbstbewusster Mensch wieder weitergehen. Es passt ganz gut zu dem Übergang, den ich so zu diesem zweiten Themenschwerpunkt setzen will, dass von der Gesellschaft her schnell geschrien wird, wie du auch gerade sagst, in Medienpresse, da ist wieder irgendein Pornoring aufgeflogen, da sind Kinder weggenommen worden, weil Missbrauch stattfand. Also da ist ja viel mehr Öffentlichkeit drin. Mhm. Aber die gleiche Öffentlichkeit, die dann aufschreit, dann, oh, um Gottes Willen, und die armen Kinder und das Arme und wie furchtbar, was ja auch furchtbar ist, ganz schnell weg sind, wenn es darum geht, weil, ich sage jetzt mal, unsere Kinder, Jugendlichen sind ja auch im normalen sozialen Umfeld, treten auf, und auch andere, die diese Erfahrung gemacht haben. Und eigentlich spüre ich so, also ist ja jetzt subjektiv, ich weiß nicht, ob es so ist, aber das Gefühl, selbst dann haben die in ihren Rollen zu bleiben. Das heißt, die Opfer haben die Opfer zu bleiben, die Täter haben die ganz schlimmen Täter zu bleiben. Also ich möchte wetten, einige atmen schon durch, wenn die hören, du arbeitest mit übergriffigen Jugendlichen, müssen die nicht schon direkt hinter Schloss und Riegel am besten? Und diese Zuschreibung macht es ja umso schwieriger, so wie du gerade sagst, daraus hervorzugehen, als, ja, es ist mir passiert, aber ich bin jetzt ja nicht ein Leben lang nur dieses Kind, sag ich mal, Mädel oder Junge, die diese schlimme Erfahrung hat. Zu mir gehört ja viel, viel mehr. Aber sobald dieses Muster nicht erfüllt wird, also ein bisschen Mitleid und du armes und am besten Ewigkeiten weinend, der Täter Ewigkeiten verbannt. Also ich bin jetzt etwas krass.
Ja, ja, aber so in die Richtung.
Möchten wir damit nicht umgehen.
Ja. Und das ist, ne, dieses sowohl als aus auch ist uns ein bisschen abhanden gegangen. Das, es sind ja immer nur Teile von einer Persönlichkeit. Ne? Egal, ob ich Opfer oder ob ich Täter bin, es ist immer nur ein Teil. Und ich bin tatsächlich froh, dass ich diese Arbeit gemacht habe. Auch die Täterarbeit, ne, die ja explizit in der Fachstelle Thema ist, weil ich darüber gesehen habe, auch die Täterkinder, ich nenne die jetzt mal so ein bisschen
provokant. Eigentlich sagt man ja gar nicht Täter, sondern übergriffige Kinder. Ja, weil Täter ist schon so
Ur. Wir sind ja jetzt gerade bei diesem Täteropfer. Ja. Die Kinder, die Taten begangen haben, auch das ist nur ein Anteil. Und auch das hat eine Geschichte. Ne, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern ganz viel ist auch Geschichte und schon ja auch gemacht, mit in die Wiege gelegt, in der Erziehung. Wie viel, also das ist ja mein Drama, welche Geschichten ich so alle höre. Da geht mir oft das Herz wirklich über, was wir mit Kindern machen.
Ja.
Und deswegen bin ich dankbar, dass ich genau diese Arbeit mache, um auch die andere Seite zu sehen. Und das macht es mir viel leichter, die Wertung rauszunehmen. Ne, weil ich mitbekomme, was haben auch die Kinder alles erlebt und durchgestanden. Und letztendlich ist es ein Versuch, Konflikte zu lösen. Ne? Auch übergriffiges Halten ist letztlich ein Versuch, Konflikte, die in einem liegen, zu lösen. Mhm. Und das macht es mir wirklich leicht, die Bewertung daraus zu nehmen.
Finde ich bewundernswert. Also ich bin auch ein Verwerten von Bewertung rauszunehmen, weil dafür habe ich schon viel zu viele Kinder erlebt, die auch, wie du auch sagst, auch ja auch beide Aspekte haben. Ich merke dann so in mir so direkt so einen kleinen Revoluzer, der so Hallo, Hallo sagt. Ja, ich finde es auch super toll, die Bewertung rauszunehmen und die andere Seite zu sehen und die, wie ist es so weit gekommen. Wichtig finde ich so für mich, spüre ich jetzt gerade so, ob es jetzt richtig ist oder nicht, auch in meiner Arbeit oder meinem Leben mit diesen unterschiedlichsten Kiddies war trotzdem immer wichtig zu unterscheiden zwischen du als Person und die Tat. Also die Tat finde ich super wichtig trotzdem als, das ist nicht in Ordnung, auf der Sachebene präsent zu lassen.
Ich würde es mit der Person trotzdem verbinden, aber eben nicht in der Bewertung, sondern zu gucken, was steckt da eigentlich hinter und wie kannst du es anders lösen.
Genau, also nicht Ablehnung der Person, sondern schon aber deutlich machen, die Tat, die da gelaufen ist, was du gemacht hast, ja, mache ich ja in anderen Bereichen auch. Was du gemacht hast, ist scheiße, sagt man nicht, doof, nicht richtig und ist nicht okay.
Geht nicht.
Aber dich als Mensch mag ich trotzdem. Mhm. Und das in diesem schwierigen Feld des Missbrauchs eben mit reinzukriegen. Und dieses große Tabu, die Welt geht jetzt unter, weil du es gemacht hast, oder du bist jetzt verbannt auf alle Ewigkeiten, und umgekehrt auf der Opferseite, du bist jetzt Opfer auf alle Ewigkeiten, das daraus zu kriegen.
Und damit ist man bei einem großen Thema, finde ich, Verantwortung. Ne, dieses Thema von, wie kann ich Verantwortung für das, was ich tue, übernehmen? Und das ist ein weites Feld, auch ein gesellschaftliches Feld.
Wo wir noch viel Sprachbedarf haben. Das ist Wahnsinn, wie man so schnell eigentlich schon wieder so eine Zeit um hat. Wenn ich jetzt mal so versuche, so ein bisschen, warum habe ich das überhaupt gemacht mit dir hier? Weil es mir ein unheimlich wichtiges Thema ist, weil ich mit so viel übergriffigen Kindern zu tun habe, so viel betroffenen Kindern, und das in der Jugendhilfe ein so schwieriges Thema ist. Und auf der einen Seite die Präventionsvorlagen und guten Konzepte immer mehr werden, die Einschränkungen. Und was, wie du so schön sagtest, der Mensch als Individuum in die Mitte stellen, die Emotionen als das, wo es drum geht. Und dann mit möglichst wenig Bewertung zu versuchen, Persönlichkeiten zu sehen und Persönlichkeiten zu fördern und Veränderungen zu bewirken.
Und die andere Mittel haben, als übergriffig zu werden.
Genau, dass es eine Kehrseite der Medaille gibt und dass Transparenz und viel Reden und Kommunikation vielleicht ein Schlüssel dazu ist, dass wir in der Jugendhilfe, aber vielleicht auch in der Gesellschaft, das doch noch schaffen, es besser aus der Tabu- und Zuschreibungsecke zu bekommen. Kann man das so sagen?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter
gehen. Ja, gerne.
Ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns nochmal kritisch angucken müssen, ne? In welche Richtung laufen wir eigentlich. Und braucht es nicht viel mehr? Es gibt ja immer mehr auch ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, so eine alternative spirituelle Szene, die ja schon auch verpönt ist und so mit vielen Klischees auch bedient ist. Aber ich glaube, da gibt es auch Richtungen, die schwierig sind. Aber worum es da eigentlich geht, ist, ne, wieder zu sich zu kommen, eine Gesellschaft zu haben, wo der Mensch auch wieder mehr im Mittelpunkt steht und nicht Geld, und wie kann ich funktionieren, und auch den Wert von gesellschaftlichem Leben, ne, auch von Gemeinsamkeit, Verbundenheit viel mehr eigentlich in den Mittelpunkt wieder gerückt werden müsste.
Super, danke schön. Das ist ein viel besseres Schlusswort wie meins, was es noch besser auf den Punkt bekommen. Darum habe ich dich auch eingeladen als Fachfrau. Ich bedanke mich total, dass du da warst. War total schön, total kurzweilig. Ich hoffe, es war für andere genauso informativ, aber auch ein bisschen wachrüttelnd und hat einen Anstoß gegeben. Redet drüber, mit wem auch immer, mit euren Freunden, Bekannten, mit den Kollegen. Ja, und wenn ihr Fragen habt oder noch Sachen wollt, ihr wisst, auf Insta könnt ihr mir auch immer Sachen schicken, und vielleicht treffen wir uns ja auch nochmal, vielleicht kriegen wir nochmal andere Fragestellungen. Und vielen Dank erstmal, dass du heute hier bei mir warst. Ich weiß, du warst sehr aufgeregt und ich musste dich sehr überreden, es zu machen. Ich hoffe, du bereust es nicht, und Dankeschön, und vielleicht sieht man sich ja an der Stelle nochmal wieder. Und ansonsten vielen Dank für heute.
Ja, danke für die Einladung. Und ich würde sagen, kommt alle hier hin. Das war gar nicht so schlimm.
Ejo, tschüss.
Tschüss.